Hi und herzlich willkommen zu Coito Ergo Sum, deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Mein Name ist Katja Stolte und ich bin Ergotherapeutin und Sexualberaterin hier in Berlin. Und zu meiner 8. Folge habe ich mir heute die Magdalena Heinzel aus Österreich eingeladen. Magdalena ist Sexualpädagogin, Sexualberaterin. Achtung, festhalten, es kommen noch ein paar Sachen. Sie ist Theaterpädagogin, sie gibt Toypartys und ist unheimlich aktiv auf Social Media. Mir wird manchmal ganz schwindelig, wie viel Beiträge und Wissen sie da veröffentlicht über das Thema Sexualität und vor allem auf eine unheimlich schöne und sexpositive Art und Weise. Magdalena und ich treffen uns heute wieder, denn ich durfte vor einem Jahr schon mal in ihrem Podcast zu Wort kommen zum Thema Sexualität in der Ergotherapie. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute meine Gästin ist. Und wir werden euch gemeinsam auf eine Reise nehmen in die Sexualwissenschaften. Und zwar ist es mir ein Anliegen, dass für all die Menschen, die sagen, ja, ist schon ein wichtiges Thema, aber so richtig traue ich mich nicht ran, gibt es Möglichkeiten zu delegieren. Ja? Nicht jeder muss alles können und es gibt auch manchmal biografische Ereignisse oder eigene Unsicherheiten, weswegen man vielleicht nicht über Sexualität sprechen möchte mit PatientInnen. Dann wäre es aber ganz schön, wenn man wenigstens weiß, wo man die hinschicken kann. Und das ist das Ziel der Folge heute. Wir wollen euch aufklären über den Unterschied zwischen Sexualberatung, Sexualtherapie, Paartherapie, wann geht man zum Sexualmediziner. Genau, und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zwischen diesen ganzen vielen unterschiedlichen Disziplinen. Ich freue mich, Magdalena, dass du heute meine Gästin bist und wir uns wiedersehen.
Hallo Katja, ich freue mich riesig. Es ist ja sozusagen unser zweites Date quasi, unser zweites Podcast-Date, weil du warst ja bei mir schon mal zu Gast und es war echt ein feines Gespräch und darum freue ich mich auf heute.
Ja, ich freue mich auch, dass wir uns heute in diesem Rahmen wiedersehen oder wieder hören. Und bei dir hat sich ja seitdem einiges getan, ne? Du hast jetzt deine eigene Praxis für Sexualberatung eröffnet.
Exakt, genau.
Wie läuft das an?
Also es ist Wahnsinn, was sich in dem letzten halben Jahr alles getan hat. Also genau, ich habe jetzt eine Praxis in Linz, also meine ganz, ganz eigene Praxis, nicht so Shared-Praxis, sondern wirklich, ich kann mein ganzes Zeug hier stehen lassen, alle Toys, alle Beckenmodelle, alle anderen Sachen, die ich so brauche für die Sexualberatung. Und es ist wirklich, wirklich fein und habe natürlich nach wie vor Zoom-Beratungen, gerade auch für Leute, die etwas weiter weg sind von Linz. Aber es läuft wirklich, wirklich gut und ja, jetzt startet dann auch der Lehrgang Sexualpädagogik los in Oberösterreich, wo ich dann angehende SexualpädagogInnen ausbilden darf. Also alles sehr aufregende Dinge aktuell, ja. Aber cool. Schön, dass ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen offener drüber gesprochen oder es kommt so ein bisschen mehr in diesen fachlichen Fokus, das Thema Sexualität, und das ist total toll.
Ja. Absolut. Den Eindruck habe ich übrigens auch. Ne? Ich bin ja irgendwie noch, fühle mich ja immer noch so frisch, weil ich 2018 ja meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben hatte. Das weißt du ja auch. Und es ist echt beeindruckend, was sich seitdem an Literatur irgendwie dazu entwickelt hat, auch an Podcasts. Also ich weiß noch, als ich damals geforscht habe, da gab es vielleicht so 2, 3 Podcasts zu dem Thema und Bücher hat man auch kaum gefunden. Und jetzt ist das total in diesen populärwissenschaftlichen Rahmen gerutscht. Ne? Das ist schön zu sehen. Ich möchte mit dir heute ja so ein bisschen drüber sprechen, weil ich ja immer noch die TherapeutInnen ausbilde zu dem Thema. Was gibt es überhaupt so für Disziplinen im Bereich der Sexualwissenschaften? Und dann insbesondere auf die Sexualberatung eingehen. Ne? Das ist ja dein Thema und auch das so ein bisschen abgrenzen zur Sexualmedizin, zur Sexualpädagogik, Sexualtherapie. Ne? Da gibt es ja unheimlich viele Disziplinen am Ende, die sich damit beschäftigen. Und A, wissen das ganz viele Menschen gar nicht und B, wissen sie dann die Unterschiede nicht. Wie würdest du dann die Sexualberatung erstmal beschreiben? Also wer kommt da hin, warum, was haben die Menschen für Themen?
Naja, Beratung per se ist ja Also Beratung per se macht sozusagen, arbeitet nicht an psychiatrischen Diagnosen zum Beispiel. Das ist ganz klar der Therapie vorbehalten. Natürlich tauchen hin und wieder Themen auf, die, also ich würde jetzt zum Beispiel an Neurosen würde ich noch arbeiten, blöd gesagt. Aber sobald es eine Diagnose gibt, wird die Person überstellt oder zu anderen Kolleginnen weitergegeben. Mhm. Ich bin ja ab Oktober dann auch Sexualtherapeutin, hochoffiziell. Das ist ja ganz spannend, weil da gibt es auch verschiedene Disziplinen. Also auch in der Sexualtherapie gibt es nicht die eine Schule, sondern verschiedene Zweige. Und ich arbeite zum Beispiel nach dem Modell sexokorporell. Also das, ich könnte mich auch klinische Sexologin nennen, noch so ein Begriff, oder Sexualtherapeutin. Klinische Sexologen sind eigentlich auch Sexualtherapeuten, aber wie sie sich nennen, ist da manchmal ganz unterschiedlich. Es gibt aber zum Beispiel auch systemische Sexualtherapie, die arbeiten wieder nach einem anderen Ansatz. Und dann gibt es noch ganz speziell PaartherapeutInnen und Therapeuten. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Fragestellung, mit welcher Fragestellung komme ich und bei wem fühle ich mich wohl? Weil ich zum Beispiel arbeite, es klingt jetzt voll fies, aber sehr ungern eigentlich mit Paaren oder nur sehr, sehr wenig, weil ich mir lieber das Individuum in seiner Sexualität anschaue und ich arbeite eben auch total gern mit dem Körper, was halt das Modell sexokorporell mit sich bringt. Das ist für mich als Beckenbodentrainerin natürlich sehr schön, wenn man da den Körper auch mit einbezieht. Genau, also auch da gibt es sozusagen ganz viele Facetten. Und wer darf sich SexualtherapeutIn nennen? Das ist in Deutschland und Österreich auch wieder unterschiedlich. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass Menschen, die A, Medizin studiert haben und abgeschlossen haben, B, Psychologie studiert haben und abgeschlossen haben oder eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und abgeschlossen haben oder D, bei uns in Österreich gibt es noch den Lebens- und Sozialberater. Und wenn die jetzt die Sexokorporell-Ausbildung, da weiß ich es halt so genau, machen, dann dürfen sich die nach dieser Ausbildung auch Sexualtherapeuten nennen, obwohl sie keine psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben. Genau. Und viele nutzen halt den Begriff Sexualtherapie lieber, weil klinische Sexologin oder klinische Sexologe da viele überhaupt keine Ahnung haben, was die Leute machen.
Genau, ne, das ist dann, da finden einen die Leute teilweise gar nicht, weil die wüssten gar nicht, dass sie danach suchen müssen.
Voll. Und
in Deutschland ist es tatsächlich recht wild, ne? Also da kann sich jeder nennen, wie er will, gefühlt. Der Begriff des Sexualberaters ist zum Beispiel gar nicht geschützt. Also da hätte ich jetzt auch um mich so zu nennen, gar nicht die Ausbildung machen müssen. Habe ich trotzdem gemacht, auch nach Sexocorporal. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was überhaupt meint denn körperorientierter Ansatz, ne? Und auch, ich habe auch schon in Aufnahmegesprächen für Sexualtherapie-Fortbildungen gesessen und dachte mir, ich bin ja aber gar keine Therapeutin, also nicht in dem Sinne eine Psychotherapeutin, ne? Und das meint ja dann auch eigentlich die Sexualtherapie, diesen Zusatz.
Vielleicht noch kurz zur Sexualpädagogik, die Abgrenzung. Sexualpädagogik begleitet Menschen halt ein Leben lang. Also das ist jetzt nicht nur die Leute, die in den Volksschulen oder Oberstufen Workshops machen zum Thema, sondern die begleiten Menschen. Da geht es aber nicht so sehr um eine Beratung, sondern um die individuelle Unterstützung. Das heißt, es kann sein, dass man einen Workshop anbietet, dass man Menschen weiterbildet, dass man ihnen einfach Wissen zur Verfügung stellt. Und das kann auch wieder, finde ich, Körperwissen sein. Also gerade mit den Jüngeren arbeite ich auch ganz viel mit dem Körper. Körperlernen ist extrem wichtig. Aber das ist sozusagen die Abgrenzung von sexueller Bildung oder Sexualpädagogik zu Sexualberatung oder Sexualtherapie.
Und dann kommt ja auch noch, weil du gerade das Wort begleiten benutzt hast, auch noch eine Begrifflichkeit, die viele nicht so richtig begreifen, weil sie ja zu wenig darüber wissen, was in der Natur der Sache liegt, dass wir alle sehr wenig darüber wissen am Anfang. Die Sexualbegleitung oder Sexualassistenz.
Ja, genau, also die haben wir auch, aber gar nicht so viel. Also es ist halt schwierig, weil es vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, aber ich glaube so vor 2 Jahren wurde es halt einfach, jetzt gilt bei uns Sexualassistenz auch als Sexarbeit. Das heißt, man muss die gleichen gesetzlichen Auflagen erledigen. Das heißt, man muss wöchentliche Checks machen und so weiter. Man braucht diesen Ausweis auch. Und daraufhin haben einige gesagt, sie machen das nicht mehr, was total schade ist, weil einfach Sexarbeit so einen schlechten Ruf hat. Und das finde ich eigentlich traurig, weil für mich ist Sexualassistenz natürlich auch Sexarbeit. Weil da geht es auch darum, aber wir müssen diesen schlechten, ja, dieses schlechte Bild oder dieses miese Gefühl, was wir bei Sexarbeit oft haben, einfach wegkriegen. Weil das ist ein ganz normaler Job, wie jeder andere auch.
Mhm. Dazu hatte ich auch eine Folge gemacht mit der Gabriele Paulsen über Sexualbegleitung, weil sie, also gibt einerseits Fortbildungen in Einrichtungen zu dem Thema Sexualität im Alter und auch bei Behinderung. Und sie vermittelt dann auch tatsächlich die SexualbegleiterInnen dann in die Einrichtungen. Also vermitteln klingt jetzt so nach Provision oder so. Sie stellt einfach nur den Kontakt her, weil eben Menschen in Einrichtungen, also seien sie jetzt älter oder eingeschränkt, haben halt auch ihre Bedürfnisse, ne? Und über eine Sexualbegleitung, sei es jetzt aktiv oder passiv, können sie eben auch daran kommen. Und in Deutschland ist es auch ähnlich, ne? Dass das noch unter dem Prostitutionsgesetz mitläuft und dadurch eben immer diesen Beigeschmack hat, ne? Und auch Prostitution ist eine Arbeit. So. Aber das hat halt alles, ja, natürlich bestimmte Zuschreibungen, ne? Und wie du gesagt hast, da muss man dann vielleicht eher erstmal daran gehen. Zu den Disziplinen?
Ja, die Sexualmedizin hatten wir noch nicht. Das genau. Ist vielleicht auch noch spannend, weil SexualmedizinerInnen haben sozusagen Zusatzwissen, wobei das auch sehr variieren kann, rund ums Thema Sexualität. Und wir wissen leider aus der Praxis, aber auch aus Rückmeldungen, dass gerade, wo man sich denken würde, die haben doch eh so viel Wissen wie Gynäkologie oder Urologie, Andrologie, dass da trotzdem ganz häufig das Thema Sexualität sehr am Rande mitbehandelt wird. Oder wir wissen zum Beispiel ja auch nach wie vor, dass in manchen Medizinbüchern die Klitoris nach wie vor als Organ noch nicht richtig dargestellt wird und so. Also da gibt es auch irgendwie so ein schwarzes Loch. Und das ist total schade, weil ich finde, man sucht immer nach guten SexualmedizinerInnen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Weil wenn zu mir jetzt ein Klient oder eine Klientin kommt, dann lasse ich das auch gerne vorher medizinisch, körperlich abklären. Um einfach auch nichts zu übersehen, um mich selber auch abzusichern, weil es kann viele Gründe für Lustlosigkeit geben oder für zum Beispiel erektile Dysfunktionen. Und das muss einfach abgeklärt werden. Also da gab es schon Geschichten von, da saß halt ein Tumor im Kopf oder das waren andere Dinge, die dazu geführt haben, dass das dann so ist. Und da brauchst du aber halt Menschen, die das auch mit betrachten, die das ganzheitlich sehen. Und deswegen ermutige ich alle, die Medizin oder MedizinerInnen sind, macht da eine Zusatzausbildung. Wir brauchen euch ganz dringend.
Absolut, ja. Da muss ich auch kurz eine kleine Anekdote von meinem letzten Wochenende erzählen, weil da war ich auf der Fortbildung Sexualmedizin und ich saß mit lauter GynäkologInnen, ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in einem Raum und musste teilweise diskutieren mit denen, warum wir das Jungfernhäutchen vielleicht doch anders nennen und warum die Scheide nicht Scheide heißen sollte. Und ich war schockiert teilweise über das Unwissen, das da vorgeherrscht hat. Und auch die haben gesagt, ja, uns fehlt da die Zeit, um drüber zu sprechen oder wir haben eben Angst, drüber zu sprechen. Also das kenne ich ja von den ErgotherapeutInnen und PhysiotherapeutInnen auch. Und es kommt immer daher, dass es einfach in diesen Ausbildungen nicht stattfindet. Und ich bin jedes Mal aufs Neue schockiert darüber, ne? Weil die sitzen ja quasi, ich sage immer, an der Front. Ich meine, wenn ich Geschlechtsorgane untersuche, dann muss ich doch nach der Sexualität fragen.
Nein, musst du nicht. Ja. Es geht auch ohne, ganz offensichtlich.
Und in Deutschland ist es beispielsweise auch so, dass du als Gynäkologin, wenn du die Frau nach der Sexualität fragst, wird das nicht abgerechnet. Also es gibt keinen Posten, den sie da auf ihrer Abrechnung machen können. Und wenn Männer aber zum Urologen gehen, die werden durchaus nach ihrer Sexualität gefragt. Also das ist dann abzurechnen, ne? Also da findet dann auch nochmal eine Diskriminierung der Geschlechter statt. Das ist nochmal eine andere Ebene.
Krass.
Weil dem Mann wird die Lustlosigkeit, also der darf die haben und behandelt werden. Und bei der Frau ist das dann ein Luxusproblem.
Nee, also wir sehen, es gibt an allen Disziplinen noch was zu arbeiten.
Absolut.
Und deswegen arbeiten wir auch so viel.
Genau. Okay, so haben wir erstmal irgendwie so ein bisschen diese ganzen Disziplinen auf dem Schirm, ne? Und in der Disziplin der Sexualberatung, auf die möchte ich ja heute nochmal speziell zu sprechen kommen, gibt es verschiedene Ansätze und da haben wir beide die gleiche Ausbildung sozusagen, also an unterschiedlichen Instituten, aber nach dem Konzept des Sexo-Corporal, ne? Und da sagt man, das ist ein körperorientierter Ansatz. Magst du mal kurz erklären, was das bedeutet?
Ich finde, das Sexokorporelle ist halt einfach kein rein kognitiver Ansatz. Und unsere Gesellschaft oder eigentlich unsere ganze Welt basiert darauf, dass wir versuchen, Dinge sprachlich oder schriftlich zu erklären. Und das Schöne ist, dass Sexokorporelle, also dieses Modell, versucht nicht nur kognitiv etwas zu erklären, sondern schaut sich zum Beispiel auch die Biologie, also die physiologische Komponente an, schaut sich auch an, wie ist die Wahrnehmungsebene, weil nur weil mein Körper was macht, heißt das nicht, dass ich das auch so spüre und wahrnehmen kann. Das finde ich total spannend. Und natürlich auch, was passiert in unterschiedlichen Beziehungsdynamiken. Und das Gesamtpaket sozusagen, also ich habe tatsächlich noch kein anderes Konzept gesehen und erlebt, das einen Menschen so differenziert auseinanderlegt, was die Sexualität betrifft. Und das finde ich so genial. Also ich bin echt begeistert davon und lerne jedes Mal wieder was Neues und finde es so spannend, weil es den Menschen halt echt hilft, sich ganzheitlich verstanden zu fühlen. Ja? Und natürlich kommen viele Dinge über unsere Glaubenssätze und wie wir sozialisiert worden sind, aber unser Körper macht halt auch was. Und was davon ist Reflex, was davon ist erlernt und was davon kann ich neu dazulernen? Es geht ja nicht um ein Umlernen, sondern immer um ein Erweitern. Und den Ansatz finde ich halt auch richtig schön, dass das, was du machst, nicht falsch ist, nie falsch ist, sondern das hat für dein System einfach total Sinn gemacht die letzten Jahre. Und jetzt schauen wir, wie wir es erweitern können, damit du noch flexibler wirst in der Gestaltung deiner Sexualität. Und das finde ich einfach so genial daran.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Und das Schöne, was ja, also was du auch gerade gesagt hast, dass diese Erweiterung, ne, jederzeit stattfinden kann, also zum Thema lebenslanges Lernen, was natürlich kognitiv stattfindet, aber auch körperlich stattfinden kann, was ja besonders im Bereich des Medizinischen und Therapeutischen total wichtig ist, weil wenn jemand beispielsweise einen Schlaganfall hatte oder multiple Sklerose hat und sich die Sexualität wirklich stark verändern kann oder nach einem Querschnitt. Man kann Sexualität weiter lernen, ne? Oder also umlernen ist bei manchen tatsächlich notwendig, ne, wenn es jetzt so ganz krasse Einschnitte gibt. Aber man kann das sexuelle Repertoire jederzeit erweitern und das ist ja was total Tolles und Wertvolles und was so im Allgemeinwesen gar nicht so bekannt ist, ne?
Nee, die meisten Menschen glauben ja tatsächlich, dass es von Geburt an gegeben oder findet halt über Sozialisation statt und man könnte danach nicht mehr wirklich was verändern. Wäre total traurig, wenn das so wäre. Aber die meisten tatsächlich, also ich habe zum Beispiel auch viele Menschen, die nach einer Toy-Party zu mir kommen, weil da spreche ich das auch immer an. Sexualität ist nichts, mit dem man sich abfinden muss, sondern was, an dem man arbeiten kann und wo man immer erweitern kann, egal wie alt man ist, egal was man bis jetzt erlebt hat in der Sexualität. Und da kommen echt viele und sagen, das war so ein Wow-Moment und sie wollen das gern versuchen oder sich selber auch besser verstehen. Und alleine dieses Verstehen kann vielen Menschen schon echt weiterhelfen. Das ist echt cool.
Ja. Womit kommen dann die Menschen zu dir in die Beratung?
Das werde ich tatsächlich ganz, ganz häufig gefragt. Das ist witzig, weil ich habe keinen einzigen Klienten und keine einzige Klientin, die haarscharf mit dem gleichen Thema kommt. Das ist total lustig. Die Menschen kommen mit dem Thema Unlust oder Lustlosigkeit, vor allem in Langzeitbeziehungen. Ich glaube, das ist so der Burner. Egal, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, ich könnte euch tatsächlich nicht irgendwie sagen, dass es mehr Frauen sind, die lustlos sind. Es gibt, also es ist, das ist, glaube ich, so das Nummer-eins-Thema. Dann natürlich auch Erektionsthematiken, wo es dann darum geht, ich kriege eine Erektion oder ich kriege keine Erektion, ich kriege eine Erektion, aber ich komme zu schnell und will lernen, das noch besser genießen zu können für mich, weil mich das ja selber nervt. Dann natürlich auch Menschen nach sexuellen Gewalterfahrungen, die das jetzt aufarbeiten wollen, wobei ich da auch immer gut abwäge, was ist jetzt traumatherapeutisch zu machen und was kann man aber über den Körper gut machen. Meistens arbeite ich da parallel zur Traumatherapie und das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann kommen natürlich auch immer wieder Leute, die zum Beispiel nur mit einem Toy zum Orgasmus kommen können oder sie können zwar mit der Hand super beim Masturbieren zum Orgasmus kommen, aber durch die Penetration halt nicht und möchten das aber gerne lernen oder erweitern einfach oder noch mehr spüren in der Vagina und das, man kann sich immer fragen, muss ich das lernen, wenn du zufrieden bist damit? Also ich finde das ja spannend, ein Problem wird immer erst dann zum Problem, wenn es ein Mensch als Problem benennt, ansonsten ist das ja total fein. Aber genau, mit solchen Sachen kommen die Leute halt. Oder weil sie einfach mal wissen wollen, wie sie sexuell ticken oder weil sie sexuelle Fantasien oder Vorlieben haben, die ihnen ganz komisch vorkommen, zum Beispiel Gewaltfantasien, obwohl man total feministisch ist und sich das überhaupt nicht vorstellen könnte, eine Vergewaltigung. Aber in der Fantasie bedient es sozusagen das sexuelle System. Das ist ja unglaublich spannend. Also ich liebe das. Es ist wirklich komplett unterschiedlich und das ist total fein, weil man muss sich voll anpassen. Oder natürlich auch Leute mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Vaginismus zum Beispiel, also wirklich diese unwillkürliche Verkrampfung der Beckenboden und Vaginalmuskulatur, wo man dann mit Dilatorentraining, aber natürlich auch Sexualtherapie dran arbeiten kann.
Wie ist deine Erfahrung bei dem Thema Vaginismus, wenn da Betroffene kommen? Was haben die für Erfahrungen im Gesundheitswesen damit gemacht?
Meistens brauchen sie ziemlich lange, bis sie mal eine Diagnose kriegen. Ich habe ganz viele, die ja nicht mal eine gynäkologische Untersuchung durchführen lassen können. Also da geht auch kein Spekulum und kein Tampon und nichts. Und das ist halt, also zum einen oft sehr übergriffige Erfahrungen auch in der gynäkologischen Praxis, dass dann halt versucht wurde, das einfach trotzdem reinzurammen und so, was das Ganze halt nicht unbedingt besser macht. Dass sie nicht ernst genommen werden, Sätze wie entspann dich mal oder das bildest du dir nur ein. Es ist leider wirklich ein hoher Leidensdruck und das Miese ist, dass diese ganzen Erfahrungen, die nicht unbedingt positiv sind, das Ganze nur verschlimmern und verstärken. So. Und also man kann daran arbeiten, aber es braucht lange. Also man muss sich echt gedulden. Wenn der Körper die letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre das gelernt hat, dann dauert es auch lange, das wieder zu erweitern. Aber es geht. Und das ist das Schöne. Also ich sehe das auch und es ist wirklich, wirklich toll zu sehen, welche Fortschritte die Menschen dann auch machen und wie sie sich selber auch drüber freuen, weil sie ja selber schon geglaubt haben, sie müssten sich jetzt damit abfinden, dass das bei ihnen halt so ist. Und ganz viele fühlen sich dann halt auch von ihrem Körper total verarscht oder verlassen. So, du fällst mir total in den Rücken, ja. Also, und dieses Gefühl für den Körper wieder zu kriegen, dass das ja alles Sinn macht oder gemacht hat zu einer gewissen Zeit. Und dass man jetzt schauen kann, was macht denn jetzt Sinn für deinen Körper? Wie kann man eben diesen Anspannungsmodus, sage ich jetzt mal ganz blöd, ein bisschen wegnehmen auch. Und die Leute kommen ja ganz oft auch mit Beckenbodenproblematiken, Kiefer, super verspannt, Rückenschmerzen, das hängt ja alles zusammen. Du nickst nur, ich weiß, du kennst dich aus, ne? Aber und wenn sie dann merken, sie können an vielen Drehschräubchen drehen, dann ist das schon sehr erleichternd. Ja,
schön gesagt. Schön gesagt und also unterm Strich ist es, glaube ich, immer total wichtig, mal zu hören, all diese Dinge müssen nicht sein, ne? Also sei es eine Lustlosigkeit, sei es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, sei es eine Verkrampfung im Genitalbereich, bei all diesen Themen kann man etwas tun. Der erste Schritt ist halt, dass man drüber reden kann irgendwo und sich dann Hilfe suchen kann. Ne? So, das ist, finde ich, immer total wichtig zu erwähnen. Sei es bei gesunden Menschen oder Menschen mit einer Erkrankung. Auch die haben ja ein sehr, sehr weites gesundes Kontinuum und ein Stück von ihnen ist krank sozusagen. Und mit diesen gesunden Anteilen kann man ja ganz viel arbeiten. Ne? Und da schauen, was man körperorientiert macht oder auch über ein Gespräch. Also sowohl das eine als auch das andere hat ja seine Berechtigung. Ne?
Genau. Ich finde, das Schöne ist diese Ergänzung, weil es ergänzt sich ja wunderbar. Also oft steht man mit Gesprächen an und arbeitet dann mit dem Körper und dann ergeben sich wieder ganz neue Themen, über die man sprechen kann. Und das ist halt wirklich, ich glaube, es macht einfach diese Mischung so grandios.
Mhm. Sag mal, diese körperorientierte Arbeit, findet die dann auch Raum in deiner Fortbildung?
Ja, in der Sexualpädagogik. Ich meine, natürlich, es ist, also was soll ich sagen? Ganz ehrlich, es sind ja 10 Wochenenden, 10 Module, insgesamt 180 Einheiten. Und ich könnte noch 1000 Sachen reinpacken, weil ich mir denke, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und das noch. Das geht halt einfach nicht. Und ich denke mir so, nach meiner Sexualpädagogik-Ausbildung wusste ich auch einiges nicht, was ich heute weiß. Weil man kann einfach nicht alles in so kurzer Zeit machen. Aber wir haben einen kompletten Block, wo es eben um Körperarbeit geht zum Beispiel. Und bauen das auch immer wieder zwischendurch ein. Also methodisch und theaterpädagogisch und körperarbeitstechnisch wird das immer mit reinfließen. Also genau, ja, ist mir ganz wichtig.
Ja. Du hast ja da auch einen ganz bunten Hintergrund sozusagen und kannst das alles gut dann vereinen wahrscheinlich, ne, in der Fortbildung.
Genau, genau, das wäre das Ziel. Das ist mein persönliches Ziel.
Ja, sehr gut. Okay, Magdalena, möchtest du den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben, jetzt auch mit dem Hintergrund, dass vielleicht TherapeutInnen oder auch vielleicht MedizinerInnen zuhören?
Ja, also ich fände es schön, wenn man das einfach etabliert, dass man die Menschen auch nach ihrer Sexualität fragt und nach der Zufriedenheit damit, dass man sich gut vernetzt, dass man verweisen kann, vermitteln kann. Und wenn man selber nicht so gut mit dem Thema kann, ich meine, dann seid ihr hier bei Katja gut aufgehoben, weil das Hören von Podcasts, das Lesen von Büchern, das Austauschen mit anderen KollegInnen bringt einem selber was, aber natürlich auch für unsere Klienten und Klientinnen. Und deswegen denke ich einfach, sprechen wir drüber, über alles und schauen dann, warum ist mir das genau jetzt gerade unangenehm und das war mir aber nicht unangenehm. Wie war das vor einem halben Jahr? Wie war das vor einem Jahr? Man merkt ja, finde ich, doch Unterschiede, wenn man sie sich bewusst macht. Und den Leuten, die zuhören und sich denken, boah, eigentlich habe ich da schon ein Thema, an dem ich gern arbeiten würde, sucht euch einfach Menschen, wie gesagt, manche haben ja auch Podcasts oder so, oder hört euch Vorträge an von denen und macht euch mal Termine aus und schaut dann, passt die Person zu mir. Also ich finde, das ist generell egal, ob man jetzt Sexualtherapie oder andere therapeutische oder beraterische Angebote in Anspruch nehmen will. Es macht Sinn, vorher zu schauen, passe ich mit der Person zusammen, gefällt mir, wie die arbeitet, wie die spricht, kann ich mich da wohlfühlen. Das ist ja sehr individuell und das darf auch individuell sein und nicht aufzugeben, wenn die erste Person jetzt vielleicht nicht gerade euer Lieblingsmensch war oder ihr euch dort nicht hundertprozentig aufgehoben gefühlt habt. Das kann manchmal sein, aber es gibt Menschen, wo das natürlich dann hoffentlich auch besser passt. Genau, also nicht aufgeben. Es gibt keinen Grund aufzugeben oder sich mit irgendwas abzufinden. Gewisse Dinge, genau, kann man immer erweitern.
Amen. Gut gebrüllt, Löwe. Magdalena, ich freue mich, dass du heute meine Gästin warst. Ich finde es schön, dass wir so eine kurze, prägnante Folge über diese Disziplin gemacht haben, weil mir war das mal total wichtig, mal diesen Strauß der Möglichkeiten anzubieten sozusagen, was es denn alles gibt und das auch mal voneinander abzugrenzen und vielleicht auch zu zeigen, was da überhaupt draußen existiert. Weil genau, nicht jeder muss darüber sprechen können übrigens. Es gibt auch manchmal Biografien, die das nicht möglich machen, aber dann sollte man vielleicht wenigstens in der Lage sein, PatientInnen woanders hinzuführen. Ne? Also man muss auch nicht alles selber machen können. sondern dann sagt man, hier gehen Sie doch mal zu Frau Heinzel in die Sexualberatung oder zu diesem und jenem Sexualmediziner und so weiter und so fort. Also man muss das nicht alles selber machen können, aber es wäre natürlich schön, wenn man in der Lage ist, damit umzugehen. Und ich hoffe, dass diese Folge wieder ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ihr euch irgendwie ein bisschen sicherer fühlt im Umgang mit dem Thema Sexualität in all seinen Facetten. Magdalena, ich wünsche dir alles Gute.
Danke dir. Ja.
Und vielen Dank, dass du heute da warst.
Dankeschön. Es war ein echt feines Gespräch und ich hoffe auch, dass das viele ermutigt hat, das Thema noch aktiver anzugehen.
Genau.
So, das war Folge 8 von Coito Ergo Sum, dieses Mal mit Magdalena Heinzel von Sexologisch. Unter diesem Namen findet ihr sie übrigens auch bei Instagram. Wenn ihr meine Arbeit weiterverfolgen wollt, könnt ihr dies unter coitoergosum.berlin tun auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder bei Apple Podcasts oder Spotify folgt. Ihr findet den inzwischen auch bei YouTube. Ich war fleißig. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was Gutes für euch mitnehmen. Und in der nächsten Folge dürft ihr gespannt sein auf Dr. Mandy Mangler von Gyncast. Es wird viel Female Empowerment geben. Und bis dahin wünsche ich euch einen souveränen Umgang mit Sexualität. Bis dahin.